Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Welche Rolle spielen Aerosolpartikel bei der Übertragung des neuen Coronavirus? Nun, neue Erkenntnisse rücken diese kleinen Schwebeteile in der Luft stärker in den Fokus. Wie sie sich verbreiten und wie lange die Verweilzeit zum Beispiel in Räumen ist, das wird in speziellen Laboratorien an der Technischen Universität in Berlin untersucht. Gleich mehr dazu. Wir berichten außerdem darüber, wie Regenwürmer den Polarkreis erobern und stellen ein neues Datierungsverfahren in der Archäologie vor. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Das neue Coronavirus SARS-CoV-2 kann auf vielen Wegen übertragen werden. Anfangs standen vor allem Schmierinfektionen und ausgehustete Tröpfchen im Mittelpunkt. Aber das Virus verbreitet sich auch über sogenannte Aerosole. An der Technischen Universität in Berlin wird nun in Reinräumen untersucht, wie sich diese kleinen Teilchen verteilen, unter anderem auch beim Singen. Volkert Wildermuth war gestern bei einem Versuch für uns dabei.
Erst gehen wir in die Schleuse rein, also man schleust sich immer in diesen Reinraum ein, damit eben keine Verunreinigung von draußen nach drinnen kommt.
Eine klebrige Matte auf dem Schleusenboden hält Schmutzreste fest. Ein extra Reinraumanzug ist aber nicht notwendig, noch läuft kein Experiment. Raumluftspezialist Martin Kriegel öffnet die Tür zum ersten Reinraum.
Ja, jetzt können wir endlich die Maske abnehmen, weil wir hier in einem sehr reinen Bereich sind. Wir wahren trotzdem die Abstandsregeln, das ist schon wichtig. Aber im Prinzip ist es so niedrig, die Konzentration in diesem Raum hier, wie sonst in keinem anderen Raum.
Erklärt der Direktor des Hermann-Rietschel-Institutes der TU Berlin. 5x5 Meter misst der Reinraum, die Wände kahl. In der Ecke steht ein kühlschrankgroßes Gerät zur Luftreinigung. Es gibt ein paar Messapparaturen. An einem Tisch sitzt eine Schaufensterpuppe im Blaumann. Daneben steht eine weitere im grünen OP-Kittel.
Diese Dummies, so nennen wir sie, die produzieren Wärme und die können auch Partikel oder Aerosole emittieren, sodass wir selber nicht in den Raum rein müssen, um halt diese Messungen durchzuführen.
Es geht um Aerosole, feinste Partikel, die nicht von der Schwerkraft nach unten gezogen werden, sondern die im Raum schweben. Um sichtbar zu machen, wie sie sich verteilen, pusten die Dummies winzige, mit Helium gefüllte Seifenblasen aus. Ihr Glitzern lässt sich mit Spezialkameras verfolgen. Martin Kriegel kann in seinem Raum alle möglichen Luftströmungen nachstellen. Von Fenster öffnen bis zur Hochleistungslüftung. Damit es realistisch wird, baut sein Team auch schon mal Flugzeugsitze oder einen Operationssaal im Reinraum auf.
Wenn Sie in einer normalen Büroumgebung solche Untersuchungen machen würden, dann würde Ihr Partikelzähler also überhaupt ganz, ganz viele Millionen von Partikeln zählen, weil die in der Raumluft einfach drin sind. Wir schalten mit diesem Reinraum im Prinzip diese Hintergrundkonzentration gänzlich aus und konzentrieren uns eben nur auf die Partikel, die an einer Person zum Beispiel emittiert werden.
In einem interdisziplinären Projekt mit Virologen von der Charité will Martin Kriegel klären, wie lange die Viren in den Aerosoltröpfchen eigentlich infektiös bleiben und welche Rolle Temperatur und Luftfeuchtigkeit dabei spielen. Heute geht es erst einmal um die Frage, ob das Singen besonders viele potenziell gefährliche Aerosole produziert. Bei mehreren Chorproben ist es ja zu Covid-19-Ausbrüchen gekommen. Und das liegt nicht daran, dass Sänger ihre Atemluft quer durch den Raum pusten.
Der Luftstrom, der tatsächlich beim Singen produziert wird und übrigens auch beim Spielen der meisten der Blasinstrumente, ist sehr, sehr klein. Deswegen flackert die Kerze auch nicht beim professionellen Sänger. Aber das sagt leider noch nichts darüber aus, ob durch die schwingenden Stimmlippen mehr dieser sehr kleinen Flüssigkeitspartikel produziert werden oder nicht.
Dirk Mürbe leitet die Klinik für Audiologie und Phoniatrie der Charité. Der ausgebildete Sänger wird jetzt für die Forschung summen und trällern. Damit nichts das Experiment verfälscht, schlüpft er in einen Reinraumanzug. Aber selbst das reicht nicht, um die vielen Hautschuppen und Kleidungsfasern zurückzuhalten, die jeder Mensch ständig produziert. Also wird die Haube ihm mit Gewebeband dicht auf die Haut geklebt. Dirk Mürbe streckt sein Gesicht in ein großes Glasrohr und atmet erst einmal ein paar Minuten Richtung Laserpartikelzähler. Dann liest er ein Märchen vor.
Einst stritten sich Nord, Süd und Sonne. wer von Ihnen beiden wohl der Stärkere wäre.
Nach diesen Vergleichsmessungen beginnt das eigentliche Experiment. Dirk Mürbe singt leise und laut, hoch und tief, mit verschiedenen Vokalen und Konsonanten. Jede Variante wird mehrfach wiederholt. Der Partikelzähler misst in 6-Sekunden-Blöcken. Ein Kollege gibt Zeichen, damit der Gesang auch komplett analysiert werden kann. Das alles dauert eine gute Stunde. Dann werfen Dirk Mürbe und Martin Kriegel einen ersten schnellen Blick auf die Daten.
Hier haben wir einen Faktor von 50-60 gesehen, also 50-60 Mal höher als beim normalen Sprechen. Also eine deutlich erhöhte Last von Aerosolen, die wir in den Raum reintragen. Was man auch deutlich gesehen hat, dass es überwiegend oder eigentlich nur kleine Partikel sind. Und damit sind sie ideal luftgetragen und verbreiten sich mit der Raumluft.
Dirk Mürbe erhält viele Anfragen von Chören, wie sie wieder sicher mit den Proben beginnen können.
Der Chor, der darauf brennt, wieder zu üben, das trifft ja nahezu für alle Chöre zu. Das denke ich mal im Laienbereich und im Profibereich. Also wir haben jetzt die Konstellation, dass wir eine erhebliche Risikoreduktion durch die Verlagerung in das Freie leisten können.
In Räumen lässt sich das Übertragungsrisiko dagegen nur bedingt verringern. Also größere Säle mit weniger Sängern nutzen und vor allem häufig lüften, und zwar mit kräftigem Durchzug.
Welche Rolle spielen Aerosolpartikel bei der Übertragung des Coronavirus? Volkert Wildermuth war bei einem Versuch am Hermann-Rietschel-Institut der Technischen Universität Berlin dabei. Waschbär, Schwarzmeer, Grundel, Riesenbären, Klau, das sind alles Beispiele für invasive, also in Europa eingewanderte Tier- und Pflanzenarten. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall. Regenwürmer in Nordamerika, eingeführt von den ersten europäischen Siedlern. Und diese Bodenbewohner rücken immer stärker in der Antarktis vor, wie Volker Mrazek berichtet.
Mehr als 10.000 Jahre lang war die Arktis ein Niemandsland für Regenwürmer, unbewohnbar geworden durch die letzte Eiszeit, als der hohe Norden unter Gletschern verschwand. Heute sehe das ganz anders aus, berichtet Jonathan Klaminder, Professor für Umweltwissenschaft an der Universität Umeå in Schweden.
When you visit these sites,
wenn man sich heutzutage Flächen im Norden Skandinaviens anschaut, ist man erstaunt über die Zahl der Regenwürmer im Boden. In den Hotspots, die wir untersucht haben, sind es zum Teil fast 200 Tiere pro Quadratmeter. Ganz von allein können die Bodenorganismen nicht bis in diese abgelegenen Gefilde vorgestoßen sein, sagt Hanna Jonsson, Geografin und Doktorandin in derselben Arbeitsgruppe. Sie rücken sehr langsam im Boden vor, nur 10 bis 20 Meter pro Jahr. Aber durch den Einfluss des Menschen können sie große Sprünge machen. In der skandinavischen Arktis sehen wir verschiedene Eintragspfade. Regenwürmer oder ihre Eier stecken in Ackerboden, den Bauern neu ausbringen. Oder auch in Kompost und Blumenerde. Angler nutzen Regenwürmer als Köder und lassen überzählige Tiere leben zurück. An manchen Stellen begann diese Entwicklung schon vor 150 Jahren, aber erst jetzt wird sie uns richtig klar. Auch in der nordamerikanischen und russischen Arktis sind die Bodenwühler heute präsent, wie Hanna Jonsson jetzt in Reykjavik auf einer Ökologie-Fachtagung berichtete. Eine Art sei inzwischen sogar auf Grönland gefunden worden, der rote Waldregenwurm. Die Forscher der Universität Umeå führen seit 3 Jahren Freilandversuche in Nordschweden durch, in Heide- und Grasflächen mit und ohne Regenwürmern. Dabei verfolgen sie, wie sich der Kohlenstoffhaushalt im Boden verändert und wie viel klimaschädliches CO2 dadurch entsteht, dass die Tiere emsig organisches Material vertilgen und zersetzen, was vor ihnen niemand gemacht hat. Hanna Jonsson bezeichnet sie auch als Geoingenieure des Bodens. Sie gestalten gewissermaßen den Boden um. Sie konsumieren große organische Partikel und setzen sie in zerkleinerter Form wieder frei. Kohlenstoff und Stickstoff, die vorher gebunden waren, werden so für Mikroorganismen verfügbar und von ihnen umgesetzt. Dadurch steigt die Respiration, die Bodenatmung, und es entweicht zusätzliches CO2 in die Atmosphäre. Es seien vornehmlich Bakterien und Pilze, die von dem geschredderten organischen Material profitierten, sagt Jonathan Klaminder. Es steckt eine Menge Kohlenstoff in den Böden der Arktis und die Regenwürmer sind wie ein neues Werkzeug, mit dem jetzt das organische Material zersetzt wird. Zehntausende von Jahren waren die Tiere in dem System nicht vorhanden, doch jetzt setzen sie zusätzlichen Kohlenstoff frei. Noch sei aber nicht klar, ob die zusätzlichen CO2-Emissionen sich auch auf das Klima auswirkten. Man müsse die Gesamtbilanz sehen, betont der schwedische Bodenforscher. Auch Pflanzen kämen nämlich durch die Untergrundaktivität der eingeschleppten Regenwürmer leichter an Nährstoffe. Dadurch könnte die Vegetation üppiger sprießen, mehr Photosynthese betreiben, mehr Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen und so die CO2-Emissionen aus der gesteigerten Bodenatmung vielleicht wieder ausgleichen. Eine solche Bilanz fehle im Moment noch, sagt Klaminder. Seine Arbeitsgruppe wolle deshalb weiter über die Aliens in den Böden der Arktis forschen.
Volker Mrazek über Regenwürmer, die den Polarkreis erobern. Mit Hochdruck wird weltweit daran geforscht, die Entstehung von Alzheimer zu verstehen. Als eine Ursache der Erkrankung gelten Fibrillen des sogenannten Amyloid-Beta-Proteins. Forscher der Universität Ulm haben nun herausgefunden, dass sich aus menschlichen Gehirnen isolierte Fasern deutlich von denen bisher zur Forschung genutzten synthetischen erzeugten Fibrillen unterscheiden. Details dazu von Lukas Kohlenbach.
Markus Fendrich leitet an der Universität Ulm das Institut für Proteinbiochemie. Er beschäftigt sich mit wichtigen Bausteinen des menschlichen Körpers, den Proteinen, umgangssprachlich auch Eiweiße genannt.
Ich vergleiche diese Bausteine eigentlich immer gerne mit einem Wollknäuel. Denn im Prinzip bestehen sie aus einem langen Faden und dieser Faden ist irgendwie kompliziert aufgewickelt.
Diese Wollknäuelstruktur ist charakteristisch für ein Eiweiß. Seine Funktion kann es im Körper nur erfüllen, wenn es genau in dieser Struktur vorliegt.
Jetzt kann es sein, dass dieser Wollknäuel sich entwickelt und man hat dann nur noch so einen ganz langen Faden und dass dann mehrere Fäden miteinander verklumpen. Und das, was dabei entsteht, das sind diese sogenannten Amyloidfibrillen, die sich im Gewebe dann ablagern, entweder im Gehirn oder in anderen Geweben und dort auch Schädigungen hervorrufen.
1984 veröffentlichten Forscher Ergebnisse, nach denen die Proteinablagerungen, die im Gehirn von Alzheimer-Patienten zu beobachten sind, aus Fibrillen, also verklumpten Fäden des Proteins Amyloid-Beta, bestehen. Diese Eiweiße kommen im Gehirn älterer Menschen vermehrt vor. Bis heute konnte nicht genau geklärt werden, welche Funktion sie erfüllen. Ob die Amyloid-Beta-Fibrillen die Ursache der Alzheimer-Erkrankung sind, wird seit ihrer Entdeckung heiß diskutiert. Die Forschung interessiert sich daher seit Jahren für den genauen Aufbau der Proteinklumpen.
Allerdings, die detaillierten Studien bislang haben sich fast samt und sonders mit Strukturen und Zuständen beschäftigt, die im Reagenzglas gezüchtet werden,
sagt Markus Fendrich. Der genaue Aufbau der Amyloidfibrillen aus einem lebenden Organismus war deshalb nicht bekannt. Denn die bisher verfügbaren bildgebenden Verfahren reichten bei der Untersuchung von Patientenproben nicht aus. Erst eine relativ neue Technik machte dies möglich.
Und was wir jetzt in unserer Studie gemacht haben, ist, dass wir jetzt zum ersten Mal hergegangen sind, dass wir aus Hirnmaterial diese Beta-Amyloid-Fibrillen aufgereinigt haben, extrahiert haben und sie uns dann mit einer hochauflösenden elektronenmikroskopischen Technik, man spricht von der sogenannten Kryoelektronenmikroskopie, diesen genauen Aufbau angesehen haben und haben festgestellt, dass der sich in einigen wesentlichen Punkten doch von dem unterscheidet, was man bislang zum Aufbau von diesen Fibrillen wusste.
Beschreibt Markus Fendrich die Arbeit seines Forschungsteams. Die Fibrillen waren zum Beispiel ganz anders verdrillt, als die Wissenschaftler es erwartet hatten. Doch wenn die Fibrillen anders aussehen als bislang angenommen, könnte dies einen Einfluss auf die Forschung an Wirkstoffen gegen die Alzheimer-Erkrankung haben?
Tatsächlich bleibt es abzuwarten, ob dieser Befund, dieses Ergebnis eine Auswirkung haben wird auf die Entwicklung von monoklonalen Antikörpern gegen Amyloid-Beta.
Versucht Juraj Kukolja, der an der Universität Witten-Herdecke zu Alzheimer forscht, die Ergebnisse einzuordnen.
Aber ob das der Fall ist, das wissen wir noch nicht und das werden zukünftige Studien nachweisen müssen.
Zuletzt hatten Medikamente auf Basis von Antikörpern gegen Amyloid Beta nicht die Wirkung gezeigt, die sich Forscher erhofft hatten. Auch Markus Fendrich möchte zunächst keine zu hohen Erwartungen aufgrund der neuen Strukturkenntnisse der Amyloid Beta Fibrillen schüren.
Allerdings ist es jetzt auch nicht so, dass wir jetzt einen offensichtlichen Kandidaten haben aufgrund der Strukturkenntnis, das und das muss man machen und dann hat man die Krankheit geheilt. Also ganz so einfach ist es jetzt bei den Daten nicht.
Forscher der Universität Ulm haben den Aufbau der Amyloid-Beta-Fibrillen aus Hirnmaterial analysiert. Ein Beitrag von Lukas Kohlenbach. Eine gängige Methode zur Datierung von Archäologenfunden ist die Radiokarbon-Methode. Sie basiert auf dem Zerfallsprozess des Kohlenstoffisotops 14C. Allerdings ist es ein indirektes Nachweisverfahren. Ein Team der Uni Bristol hat nun etwas geschafft, was ein heiliger Gral der Archäologie ist. Eine Methode, mit der sich Funde direkt datieren lassen. Die Einzelheiten dazu von Michael Stang.
Es ist kein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten, sondern eher eine neue Waffe. Wahrscheinlich wird sich die Methode dort am nützlichsten erweisen, wo es keine anderen datierbaren Reste gibt.
Richard Evershed ist Chemiker der Universität Bristol. Nach jahrelanger Tüftelei hat er zusammen mit seinem Team eine Methode entwickelt, mit der sie alte Keramiken, Töpfe, Teller oder Vasen aus archäologischen Fundstätten direkt datieren können. Meist reicht dazu eine Scherbe und diese gibt es reichlich. Töpferwaren bzw. Keramiken gelten als die häufigsten Hinterlassenschaften bei archäologischen Ausgrabungen.
Die Idee war, dass wir uns die organischen Reste in Keramiken anschauen, die in der Regel von der Essenszubereitung herrühren. Beim Kochen lösen sich die Fette, Lipide und das Wachs aus den Speisen und setzen sich in den Poren der prähistorischen Kochtöpfe fest.
Für die Analyse benötigt das Team von Richard Evershed nur wenig Material.
200 micrograms per compound.
200 Mikrogramm einer Fettverbindung reichen demnach. Mithilfe verschiedener sensibler Analysemethoden wie der Kernspinresonanzspektroskopie und der Massenspektrometrie können sie damit eine Kohlenstoffdatierung vornehmen. Bei dieser radiometrischen Datierung können die Forschenden den Anteil der eingelagerten radioaktiven Kohlenstoffisotope bestimmen, also ähnlich wie bei der bisherigen C14-Methode. Doch dazu braucht man ausreichend organisches Material aus einer Fundstätte, etwa Holz oder Knochen. Doch diese Datierungen sind nur indirekt und können das Ergebnis verfälschen, weil das Holz etwa viele hundert Jahre älter als eine Fundstelle sein kann.
Mit der Radiokarbon-Datierung von den Keramiken kann man schwankende Zeitangaben nun mit den echten Kalenderdaten in Verbindung bringen. Das ist ein weiterer Vorteil dieser Methode, dass man die abweichenden Zeitangaben nun festmachen kann.
Die schwankenden Zeitangaben waren bisher ein großes Problem, denn Kulturstufen etablierten sich nicht überall auf der Welt zur selben Zeit, sondern wurden von Menschen erst nach und nach in bestimmte Regionen gebracht. Eine indirekte Datierung ist somit stets von einer gewissen Unsicherheit geprägt. Doch damit soll es nun vorbei sein. Denn nun können die Forschenden erstmals direkt überprüfen, wo und wie schnell das geschah. Dazu braucht es lediglich ein paar Tonscherben mit Fettresten. Nachdem das Prinzip geklärt war, überprüften Richard Evershed und sein Team ihre Methode an bereits datierten Funden aus berühmten Ausgrabungsstätten, unter anderem aus der Türkei, England, Polen, Frankreich und Libyen. Ergebnis? Die Daten stimmten überein, das Verfahren funktioniert. Ein zeitliches Limit der neuen Methode ist nicht abzusehen, so Richard Evershed.
Unsere Methode hat auch bei einer Probe funktioniert, die über 8000 Jahre alt war. Es hängt nur davon ab, ob sich die Fette in den Töpfen gehalten haben.
Direkte Datierung. Michael Stang über eine Alternative zur C14-Altersbestimmung von Keramiken. Und bei uns geht es weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und Magdalena Schmude.
Ein Fünftel der negativen Ergebnisse von Corona-Tests könnten falsch sein. Das berichten Wissenschaftler der US-amerikanischen Johns Hopkins University im Fachjournal Annals of Internal Medicine. Demnach gelingt es mit dem aktuell als Standard verwendeten PCR-Test, der auf der Polymerase-Kettenreaktion basiert, in mindestens 20% der Fälle nicht, das SARS-CoV-2 nachzuweisen, obwohl eine Person damit infiziert ist. Die Wissenschaftlerin warnt deshalb davor, ihn als alleinige Diagnosemethode einzusetzen. Für ihre Untersuchung hatten sie 7 Studien ausgewertet, die insgesamt 1300 Testergebnisse enthielten. Für die Zuverlässigkeit der Tests ist vermutlich entscheidend, wann der Abstrich genommen wurde. In den ersten 3 Tagen nach einer Ansteckung gelang ein Nachweis des Virus auf diesem Weg fast nie. Abstriche vom 4. Tag lieferten noch in 2/3 der Fälle falsch negative Ergebnisse. Wie hoch die Fehlerquote bei einem positiven Befund ist, wurde für die Studie nicht untersucht. Der Start der Mission Demo 2 ist auf Samstag verschoben worden. Schlechtes Wetter hatte den ersten Versuch am Mittwochabend verhindert. Er musste 17 Minuten vor dem geplanten Start vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral abgebrochen werden. Die beiden NASA-Astronauten waren bereits an Bord der Raumkapsel Crew Dragon, die mit einer Falcon 9-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX zur internationalen Raumstation ISS gebracht werden sollte. Neue Startzeit ist am Samstag um 21.22 Uhr. In Sibirien könnte es erneut Wald- und Flächenbrände geben. Das teilte der Copernicus Atmosphere Monitoring Service mit. Satellitenbilder der Region am Nordpolarkreis liefern Hinweise darauf, dass sich in der Region bereits erste Feuer entzündet haben. Besonders die Tundra und andere nicht eisbedeckte Flächen könnten betroffen sein. Als nächstes sollen deshalb Messungen am Boden durchgeführt werden, um die Vermutung zu überprüfen. Ein zeitweiser Zusammenbruch der Ozonschicht könnte ein Massenaussterben vor 360 Millionen Jahren ausgelöst haben. Zu diesem Schluss kommen US-amerikanische Paläontologinnen in einem Artikel in der Fachzeitschrift Science Advances. Sie hatten versteinerte Sporen von Farnen untersucht, die zu dieser Zeit auf der Erde wuchsen. Die Forschenden fanden dabei sichtbare Veränderungen, die auf massive UVB-Strahlung zurückzuführen sein könnten. Zum einen waren die Sporen dunkel verfärbt, was eine verstärkte Bildung von Pigmenten zum Schutz vor intensiver Strahlung zeigt. Zum anderen waren die Stacheln auf der Oberfläche der Sporen verformt. Das weise darauf hin, dass die DNA der Sporen geschädigt worden sein könnte, schreiben die Forschenden. Ein neuartiges Frostschutzmolekül könnte Beton winterfest machen. Das Molekül verhindert, dass sich im Beton große Eiskristalle bilden, wenn das darin enthaltene Wasser gefriert. Denn dabei dehnt das Wasser sich aus, macht den Beton instabil und kann ihn im Extremfall sogar sprengen. Beton mit dem neuartigen Frostschutzmolekül überstand in Laborversuchen bis zu 300 Einfrier- und Auftauzyklen ohne Stabilitätsverlust, wie Materialwissenschaftler aus den USA im Fachmagazin Cell Reports Physical Science berichten.
Und das waren unsere Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 28. Mai. Frank Drake und sein Leben im All. Vor 90 Jahren kam in Chicago Frank Drake zur Welt. Nach seinem Studium erforschte er als Radioastronom zunächst den Planeten Jupiter und entdeckte, dass dieser eine Ionosphäre und ein Magnetfeld besitzt. Angeregt durch einen Vortrag des Astronomen Otto Struve beschäftigte sich Frank Drake schon früh mit möglichem Leben im Kosmos. 1960 nutzte er ein Radioteleskop 2 Monate lang, um nach Funksignalen kosmischer Zivilisationen zu lauschen. Vergeblich. Das hielten manche seiner Kollegen für Zeitverschwendung, die meisten gar für kompletten Unfug. Doch Frank Drake begründete damit die Astrobiologie, die gezielte Erforschung des Lebens im All. Er entwickelte die Drake-Gleichung, mit der sich abschätzen lässt, wie viele Zivilisationen es in der Milchstraße gibt, sofern bekannt ist, wie viele Sterne entstehen, wie viele davon bewohnte Planeten haben und wie lange technische Intelligenz existiert. Er entwarf die Arecibo-Botschaft, die 1974 ins All gefunkt wurde, und die Informationen auf den Pioneer- und Voyager-Sonden, die vielleicht in Jahrmillionen von ETs geborgen werden. Frank Drake hat das SETI-Institut in Kalifornien aufgebaut, an dem sich die Fachleute mit allen Fragen des Lebens im Universum beschäftigen, von den chemischen Voraussetzungen bis hin zur möglichen Kontaktaufnahme. Vor einigen Jahren sagte Frank Drake, er rechne mit einer Entdeckung fremder Zivilisationen bis zum Jahr 2030. Das wäre dann das perfekte Geschenk zu seinem 100. Geburtstag.
Morgen sprechen wir über ein Dilemma der Corona-Forschung. Wer schnell publiziert, macht sich angreifbar, wie aktuelle Diskussionen zeigen. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.